Lokalpatriotismus, arrangierte Hochzeiten und Startschwierigkeiten. Drei Stichworte und nur drei Themen von den vielen, über die wir heute sprechen, bei Migrant Diaries. Moin und hallo, herzlich willkommen bei Migrant Diaries, heute mit Areta und mir, Daniel, und natürlich mit einem Gast. Zusammen sprechen wir heute wieder über das Thema Ankommen in unserer wirklich wundervollen Stadt, in der wir alle leben. Wir reden über das Ankommen in Bremen. An dich erstmal die Frage, Areta, seit wann bist du in Bremen?
Ich bin in Bremen, ich muss das immer zurückrechnen, meine Tochter ist 13 und ich, also meine kleine Tochter ist 13 und ich bin schwanger hergezogen, so im letzten Trimester, also seit ungefähr 13 Jahren, 13,5 Jahren vielleicht.
Und es geht hier ums Ankommen, das sagen wir immer wieder. Gab es so einen Moment, von dem du sagst so, definitiv spätestens da bin ich hier in Bremen angekommen?
Ich hatte, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um mit Bremen warm zu werden. Das lag auch ein bisschen an der Situation, dass ich dann ja zwei kleine Kinder hatte und mich niemand ohne Kinder kannte und ich immer nur die Mutter von war. Und deshalb würde ich sagen, ich habe dann als so nach einem Jahr oder so angefangen, Yoga zu unterrichten für schwangere und nicht schwangere Frauen. Und da bin ich so ein bisschen angekommen, weil da habe ich das erste Mal was gemacht, wo ich nicht im Kontext Kind unterwegs war. Ja, das, da würde ich so sagen, habe ich angekommen.
Das war für dich das Ankommen. Wir werden bestimmt heute rausfinden von unserem Gast, wo da das Ankommen angefangen hat oder ob es vielleicht noch gar nicht aufgehört hat. Und zu unserem Gast wollen wir jetzt auch endlich kommen. Vielmehr, dass du unseren Zuhörerinnen, Areta, unseren Gast jetzt mal kurz vorstellen. Das ist nämlich heute Rania Ehner.
Genau, ich freue mich ganz besonders, heute Rania wiederzutreffen. Wir kennen uns aus unterschiedlichen Kontexten und von unterschiedlichen Veranstaltungen, wo wir immer wieder aneinander stoßen oder miteinander ins Gespräch kommen und uns versprechen, dass wir uns unbedingt treffen müssen. Das müssen wir auch nochmal bilateral. Und das sind immer so Veranstaltungen, wo es um Antidiskriminierung geht, um Integration. Rania war auch im letzten und in diesem Jahr ein Teil der Ausstellung Königin Würde. Und genau, da sind wir uns auch begegnet. Und Rania ist außerdem Mutter von zwei Kindern und sie ist Gründerin, also ganz engagiert und Gründerin des Arabischen Frauenbundes. Das hat sie hier in Bremen aufgebaut, dieses Netzwerk. Und darüber werden wir auf jeden Fall nachher auch noch sprechen.
Gerne. Wir müssen darüber sprechen, auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Rania.
Danke für die Einladung. Freut mich.
Sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast, nehmen wolltest und wir nehmen an einem Freitag auf. Wir sind wieder in den Pustorf Studios und wir stehen kurz vorm Wochenende. Sagen wir mal so, Menschen wie du, die sehr engagiert sind, sehr viel Aktivismus an den Tag legen, haben die sowas wie Wochenende oder bedeutet Wochenende, jetzt kann ich richtig loslegen?
Für mich hätte ich sehr gerne ein Wochenende gehabt, aber leider, das ist unmöglich, auch wenn ich das möchte, weil ich arbeite in der Woche. Dann gibt es Samstag und Sonntag, wo ich meine Arbeit in der Verein erledigen müsste. Es gibt auch so die öffentliche Treffen, wo wir Frauen zusammensitzen und ich muss einige Sachen vorbereiten. Am Sonntag gibt es auch zwei Veranstaltungen, die wir organisieren müssen und das ist immer so weiter. Für mich ist dieses Engagement, das macht mein Leben schöner. Ich kann nicht einfach so sitzen und denken, aha, Samstag und Sonntag habe ich frei, nichts zu tun. Das wäre natürlich schön. Und manchmal denke ich, aha, warum habe ich kein Wochenende? Warum habe ich keinen Urlaub oder sowas? Aber am Ende denkt man, was macht er dann im Urlaub? Sitzt er und Tee oder Kaffee trinken? Das ist von Persönlichkeit auch abhängig. Es gibt Leute, die das mögen, es gibt Leute, die das genießen. Aber für mich persönlich, immer aktiv zu sein, macht mir glücklich.
Aber du kannst das akzeptieren, dass andere Leute das anders machen?
Natürlich, weil wir sind jeder anders. Wir können für uns selber entscheiden, was wir machen und was wir nicht machen.
Ist ja auch so eine Frage, woraus zieht man Energie, ne?
Stimmt.
Und du kriegst ja vielleicht genau das, was du brauchst, auch durch deine ehrenamtliche Tätigkeit
zurück. Ja. Stimmt, das ist meine Leidenschaft.
Wir haben von Aretha schon gehört, wie sie hier in Bremen angekommen ist. Was hast du denn für ein Verhältnis überhaupt zu Bremen?
Zuerst, ich sagte und ich sage immer wieder, ich bin Ägypterin aus Bremen. Warum? Weil in Bremen habe ich meine Kinder geboren, habe ich meine neue Arbeit, habe ich mein neues Leben. Und Bremen fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber bis ich in Bremen angekommen bin, das auch war nicht einfach und nicht leicht. Das hat 2 Jahre gedauert. Als ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich immer in Bremen, werde ich auch in Bremen bleiben. Aber das war nicht einfach. Ich konnte die deutsche Sprache nicht. Ich konnte keine, außer mein Mann. Wenn ich meinen Mann auch damals nicht hätte, wäre das ganz anders. Er war auch ganz nett und lieb und er hat mich unterstützt. Aber trotzdem hatte ich immer dieses Gefühl, ich bin nicht selbstständig. Ich kann nicht wo gehen, wie ich möchte oder wann ich möchte. Ich muss ihm warten und dann, dass er mich begleitet wegen der Sprache und. Danach kam ich die Idee, es sollte für mich so irgendwas ehrenamtlich entwickeln, damit ich nicht zu Hause bleibe. Und dann habe ich mich entschieden, in eine Fortbildung teilzunehmen. Die Fortbildung hat dieses Ziel, wie könnte migrantische Organisationen eine Selbsthilfegruppe gründen, damit sie auch die Migranten in dieses System integrieren. Hier in Bremen gibt es so viele Selbsthilfegruppen, aber das war darunter keine migrantische Gruppe. Und dann bin ich in diese Fortbildung teilgenommen und dadurch konnte ich die erste Selbsthilfegruppe organisieren und damals heißt das Neuer Anfang.
Aufbrechen
und ankommen. Das war aber nicht innerhalb dieser ersten 2 Jahre, sondern das war dann erst danach. Genau, vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, wann bist du nach Bremen gekommen und unter welchen Umständen? Was hat dich, wieso bist du überhaupt in Bremen?
Ich bin nach Bremen gekommen wegen der Liebe. Ich habe meinen Mann kennengelernt. Das war auch eine arrangierte Heirat. Und dann haben wir uns entschieden, jetzt heiraten wir. Und bin ich nach Deutschland gekommen, nach Bremen. Das war 2007. Die Selbsthilfegruppe war am 2010. In diese 3 Jahren habe ich die deutsche Sprache gelernt, habe ich auch so viele Frauen begleitet, ehrenamtlich ohne Wort zu verstehen, einfach mit Gestik und Mimik und ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch mit Hände und Fuß und hat das gut geklappt.
Mhm. Ja. Und kannst du vielleicht nochmal auflösen, das Wort arrangierte Ehe ist vielleicht für uns, das Konzept ist ja vielleicht hier nicht so ganz gängig und es gibt viele Vorurteile, dass man zum Beispiel dann gar nicht selber entscheiden kann, ob man diese Person heiraten möchte oder nicht. Vielleicht magst du da noch mal ganz kurz.
Sehr gerne, sehr gerne. Aber eigentlich, ich muss nicht meinen Mann heiraten, wenn ich das nicht möchte. Mhm. Arrangierte Heirat, das bedeutet, ich habe keinen Geliebter, er hat auch keinen Geliebter. Und dann kommt ein Vorschlag, warum siehst du, das ist ganz genau wie im Internet-Dating. Im Internet-Dating kennt auch die beiden nicht einander, aber das ist immer Vorschläge. Aber stattdessen haben wir unsere Familie, ganz praktisch, ganz einfach. Dann sagt die Familie, aha, unser Sohn will heiraten, aha, es gibt ein Mädchen, weißt du? Dann treffen wir uns von Anfang an, ob das passt oder nicht. Wenn das passt, dann bleiben wir. Bei mir hat das 1 Jahr gedauert. Wir sind zusammen, nicht zusammen, ich meinte, wir sind verlobt, weil bei uns in Ägypten gibt es kein Zusammen, sozusagen. Mhm. Und dann nach 1 Jahr haben wir uns entschieden, ja, jetzt können wir unser ewiges Leben zusammenbringen und dann sind wir geheiratet. Aber wenn ich ihn nicht möchte oder er mich auch, dann hätten wir auch, nein, ich muss nicht ihm heiraten, nein.
Mhm, danke, ich glaube, das ist wichtig, das nochmal klarzustellen, weil es ja so Bilder auch in Köpfen gibt von arrangierten Ehen, dass man, weiß ich nicht, die Familien haben das schon vor der Geburt der Leute festgelegt, dass die beiden jetzt heiraten sollen. Und
sowas gibt es nicht mehr.
Und vielleicht nochmal, um das einzuordnen, sehr interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist, dass wir hier vorher schon zusammensaßen und all das schon thematisiert haben. Also hier wurde schon richtig lange gesprochen und wir hätten fast vergessen, dass wir auch mal aufnehmen müssen. Also wir sind schon in eine lebhafte Diskussion. Seht es uns da draußen bitte nach, wenn wir thematisch mal so zwei Schritte nach vorne gehen und euch nicht immer mitnehmen, aber wir bemühen uns. Also wir sind stets bemüht. Und du hast vorhin auch nämlich sehr schön erzählt, was du für ein Leben in Ägypten geführt hast. Das fand ich auch sehr schön, weil da habe ich natürlich überhaupt gar kein Bild davon. Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen beschreiben? Also der Unterschied zwischen deinem Leben in Ägypten und dem neuen Leben damals in Bremen.
Okay. Aber ich spreche über mich persönlich, ja?
Ja,
nicht
bitte.
Über die anderen oder nicht über die anderen Migranten oder die anderen Araber oder die anderen Ägypter. Das ist nur über Rania. In Ägypten habe ich sozusagen im Vergleich zu Deutschland anders gelebt. Zum Beispiel dort müssen wir nicht alles selber tun von dieser Haushaltgeschichte, dass wir immer nachdenken von hier bis dort, weil dann gab es immer die Fahrer, die uns von bis begleitet. Das Leben dort auch war einfacher. Dann rufst du an, dann bekommst du das Essen, rufst du an, dann wird deine Wäsche abgeholt, um zu waschen und zu bügeln. Dort muss man auch nicht selber die Wand streiten oder strichen oder nein, es gibt immer die Mitarbeiter, der das macht. In Deutschland, dann gibt es, man muss viel arbeiten und auch selbstständig in mehreren Hinsicht sein. Hier in Bremen, wir machen fast alles von handwerklicher Arbeit in unserer Wohnung allein. Mhm. Ich wasche auch meine Wäsche zu Hause, ich bügele die Wäsche selber. Und diese Klischee, dass alle Migrantinnen sind hierher gekommen, um ein besseres Leben zu haben, dass wenn wir über mehr Luxus sprechen wollten, dann das war für mich in Ägypten. Hier gibt es immer Arbeit, 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 Kinder, 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 Haus, 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 ehrenamtlich. Und das macht mir Spaß, aber natürlich, das ist eine andere Vorstellung als damals, wo ich bei meinen Eltern gelebt habe.
Und du hast auch in Ägypten studiert.
Ja, ich habe in Ägypten studiert, Psychologie.
Psychologie.
Habe ich auch dort als Schulpsychologin gearbeitet.
Als Schulpsychologin?
Ja.
Und arbeitest du hier auch als Schulpsychologin? Gibt's
Nein,
hier überhaupt Schulpsychologen?
Weiß gibt ich gar es, nicht. Doch, gibt's gibt Psychologen es, ne? Und Sozialpädagogen. Ich arbeite hier als Psychologin bei einer Einrichtung.
Und ist das unproblematisch gewesen, das sozusagen das anerkennen zu lassen? Oder musstest du noch irgendwas nachholen?
Es gibt deglementierte Berufe und undeglementierte Berufe. Bei mir ist das undeglementierte Berufe. Das bedeutet, Psychologin ist das kein geschützter Begriff. Nein, das ist doch ein geschützter Begriff. Aber ich meinte, das ist nicht wie Psychotherapeuten. Und dann dadurch konnte ich mein Studium bewerten. Und danach habe ich mich weitergebildet. Auch hier in Deutschland habe ich jetzt auch eine neue Ausbildung hinter mir. Und dadurch auch könnte ich arbeiten. Als Psychologe.
Wie lange hat das gedauert, bis dein Studium anerkannt wurde, beziehungsweise du das nachgearbeitet hast? Du musstest ja nochmal quasi, obwohl du schon gearbeitet hast, auch nochmal quasi studieren oder was nacharbeiten, ne? Es wurde nicht eins zu eins anerkannt.
Eins zu eins ist das nicht. Zum Beispiel meine Masterarbeit wird hier auch nicht anerkannt. Und das Problem war, wenn immer ein Platz frei wird, dann werde ich nicht als Psychologin, weil ich konnte damals mit meinen Qualifikationen nicht als Psychologin, dann gibt es immer als Pädagogin. Und das macht auch einen Unterschied. Und nach Zeit habe ich mich weiterentwickelt, weitergebildet, damit ich auch die Möglichkeit habe, als Psychologin zu arbeiten. Aber wenn ich diese mehrere Kurse und Weiterbildung nicht in Deutschland besucht habe, dann werde ich immer als Pädagogin angestellt.
Das bedeutet weniger Gehalt.
Natürlich.
Mhm.
Ausgebremst.
Und abgestempelt. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen. Du hast am Anfang gesagt, ja, es hat 2 Jahre gedauert, bis du angekommen bist. Und du hast auch so ein paar Sachen schon gesagt, dass du die Sprache nicht konntest und nicht mobil warst und so. Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen mehr zu hören, nämlich, was hat es vielleicht auch schwierig gemacht, in Bremen anzukommen? Genau, und wann und was war das Schlüsselerlebnis? Wann hast du dich das erste Mal als Bremerin gefühlt?
Am Anfang an war alles schwer. Heimweh. Ich bin so in meiner Familie groß geworden. Es gab immer Mama. Ich war so verwöhnt, bis es geht nicht mehr. Und dann bin ich hergekommen. Mein Mann arbeitet stundenlang. Ich bin alleine zu Hause. Die deutsche Fernseh verstehe ich sowieso nicht. Es gibt kein arabisches Fernsehen. Es gibt, damals hatte ich auch kein Handy mit Internet, um meine Mama anzurufen, kostenlos. Und das kostet viel Geld auch mit diesen Anrufen. Kennte ich auch keine Freundinnen. Und dann war für mich die Hölle einfach. Ich war so krank, depressiv. Mir geht es so schlecht. Und mein Mann könnte auch nichts machen, weil was sollte er machen? Arzt, haben wir schon Arzt besucht. Deutschkurs habe ich schon. Und dann, ich muss für mich wirklich was tun. Deswegen habe ich mich entschieden, ehrenamtlich zu arbeiten, weil ich besuche Deutschkurs. Super, ich lerne die Grammatik. Aber das war nur dieser Integrationskurs. Eigentlich in meinem gesamten Leben hier in Bremen habe ich nur diesen Integrationskurs besucht. Das war damals 600 Stunden. Und wir mussten selber zahlen auch. Nicht wie jetzt. Und dann muss ich ehrenamtlich arbeiten. Warum? Wenn ich ehrenamtlich arbeite, dann muss ich Deutsch sprechen. Und natürlich in ehrenamtlicher Arbeit gibt es eine höhere Erwartung als eine normale Arbeit, weil du arbeitest ehrenamtlich. Das bedeutet, ich kann Fehler machen. Und das war alle mir bewusst. Habe ich gesucht, bis ich dann die innere Mission gefunden habe, habe ich dort bei Frauenzimmer ehrenamtlich gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, mich wohlzufühlen. Weißt du, immer noch nicht angekommen, aber weißt du, wenn ich die anderen Frauen helfe. Und wenn du siehst auch, es gibt so viele Frauen, die Deutsche sind und sie leiden. Das bedeutet, dass es leid nicht nur, weil du aus Ägypten gekommen bist und ohne Familie. Es gibt doch die Leute, die die Sprache beherrschen, Familie haben, aber trotzdem sie leiden. Und dann, weißt du, wenn du die Gegenüber leidest, siehst du, dass die Gegenüber leidet, dann denkst du, was mache ich doch jetzt? Ich bin so schwach oder... Nein, es gibt so viele andere Probleme, die viel, viel schwerer als ich, mein Problem. Und dann langsam. Und danach, als ich die erste Selbsthilfegruppe für die Frauen gegründet, 2010, ja, jetzt bin ich in Bremen angekommen. Weil ich bin eine Frau, die immer arbeitet und immer aktiv sein. Und dann, wenn ich einen Teil von meinem Leben in Ägypten hierher bringe, durch diese Selbsthilfegruppe und früher durch die ehrenamtliche Arbeit, langsam bist du jetzt ein Teil von der deutschen Gesellschaft. Und du merkst auch, dass sie tut die anderen gut. Und dann bin ich hier in Bremen angekommen.
Vielen Dank. Das geht nochmal in die Richtung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im letzten Gespräch hast du mich gefragt, was für mich Ankommen bedeutet. Und ich habe irgendwie sehr viel gesagt, aber auch dieses, dass da, wo ich dann bin, wo ich dann neu hingekommen bin, ich mich einbringen können muss,
ja,
und gehört werde,
ja,
und auch ohne Angst sprechen und meine Werte und meine Wünsche, meine Vision mit einbringen kann. Und das hast du jetzt ja gerade noch mal sehr, sehr bestätigt, dass das eigentlich dann so der Punkt ist. Ja gut, jetzt bin ich auch angekommen. Ne? Also sobald das möglich ist, selbstwirksam zu sein und zu gestalten.
Deswegen bitte, lass die Frauen sich einbringen. Bitte, schränken die Frauen nicht ein. Lass sie sich entfalten. Dann haben wir ein besseres Gesellschaft.
Engagieren
und gestalten.
Ein zentraler Teil deines Lebens, auf jeden Fall deines Engagements ist und ein Antrieb ist der Arabische Frauenbund,
ja,
den du mitgegründet hast.
Nein, ich habe das allein gegründet.
Du hast es alleine gegründet, okay. Wann war das?
Das war Ende 2014. Wir haben angefangen 2010 nach dieser Selbsthilfegruppe in die Integrationsgeschichte uns zu beschäftigen. Und dann 2011, dann gab es diese Preisverleihung, Helda Adolf Preis, und dadurch sind wir bekannter. Und als wir bekannter, könnten wir dann auch natürlich mehr Stadtmittel bekommen für unsere Projekte. Aber das war nicht genug, weil, wie du weißt, alleine als Initiative, das ist immer nicht wie als Verein. Und dann haben wir die Idee, am 2014 einen Verein zu gründen, habe ich auch mit einigen Frauen gesprochen. Sie sind alle interessiert, aber diese ehrenamtliche Arbeit, das nimmt so viel Zeit und Kraft und nicht jeder hat diese Möglichkeiten. Und dann habe ich mit 4 Frauen gesprochen und sie fanden die Idee gut. Aber leider durch deren Zeitbeschränkung konnten sie auch nicht. Sie sind natürlich immer noch bei uns Mitglieder, natürlich auch sehr aktive Mitglieder. Aber ich meinte ja, diese Geschichte als Vorsitzende oder sowas, dann, das war für den nicht in Frage, leider. Dann sollte ich das auch alles selber organisieren. Das hat geklappt. Und seitdem versuchen wir immer, unsere Bestens, ein Teil von der Bremische Gesellschaft zu sein.
Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Gab es, also du hast gesagt, wir haben lange über die Satzung diskutiert. Gab es irgendwie Unterstützung dabei? Also vielleicht magst du da noch mal was erzählen, falls wir HörerInnen haben, die auch einen Verein gründen wollen.
Für uns war immer der Netzwerk Selbsthilfe der erste Ansprechpartner. Von meiner Hinsicht, bis jetzt kooperieren wir mit denen sehr gerne. Sie waren auch die Erste, die überhaupt dieses Konzept entwickeln. Das war auch durch die Netzwerk Selbsthilfe, dass die migrantische Organisationen oder Migranten überhaupt deren Selbsthilfegruppe gründen können, weil sie haben bemerkt, dass es gibt so viele Selbsthelfer, die die deutsche Sprache sind, aber es kommt keiner, der außerhalb Deutschland kommt, weil wegen der Geschichte mit Sprache. Und sie waren immer auch neben uns mit dieser Geschichte von der Verein. Wie können wir das gründen? Wie ist der Schritte und Notargeschichte? Aber mit der Satzung persönlich, das sollten wir auch für uns als Frauen, als Verein, die wichtige Punkt entscheiden. Sollte das in unserer Satzung sein oder sollte das nicht? Und dann sollten wir auch nicht vor 6 Monaten denken. Wir sollten auch das vor 20 Jahren denken, weil Satzung möchten wir nicht jede Kleinigkeit ändern. Und deswegen hat das auch lange gedauert, auch bei Finanzamt, ob das akzeptabel, ob das ist nicht akzeptabel, ob ist das unter die Gemeinnützigkeit oder nicht. Oder am Ende hatten wir das hingekriegt und 2015 sind wir der Arabische Frauenbund e.V., ein gemeinnütziger Frauenverein.
Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Und kannst du, mich interessiert das tatsächlich, weil ich gestern auf einer Veranstaltung in Bremerhaven war, wo es auch ein bisschen darum ging, wie können wir eigentlich die Gelder verteilen und wie kommen die auch in den migrantisierten Kontexten an? Und sich daraus gestellt hat, ja, man kann sich auf solche Gelder tatsächlich nur als Verein bewerben. Und es gibt ja trotzdem ganz, ganz viele Initiativen, ganz viele engagierte Menschen, die aber noch nicht in diesen, also Verein ist ja was relativ Deutsches, würde ich mal so behaupten.
Stimmt.
Genau, und dass das einfach nochmal transparenter wird, dass man kann sich Unterstützung holen, das Netzwerk Selbsthilfe unterstützt dabei, vielleicht nicht unbedingt inhaltlich, aber setzt auf jeden Fall macht deutlich, was für Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. Und das kostet nichts, oder?
Nein, das ist kostenlose Beratung.
Und wie ist es dann, weil du gesagt hast, ja, der Notar, also es muss dann schon alles nochmal mit dem Rechtsanwalt.
Das haben wir selber bezahlt.
Gesucht werden.
Okay, das ja. Muss man dann selber
zahlen. Ja. Ich würde sagen, verlinken wir auch in den Shownotes.
Mhm. Ja, das ist mir.
Das wollte ich schon immer mal sagen. Ja. Toll. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich mich mit eurem Verein auseinandergesetzt habe, worin liegt denn eigentlich genau die Herausforderung oder Schwierigkeiten für arabische Frauen, also arabisch und Frauen, wenn es um Integration geht? Das musstest du mir mal erklären.
Frauen wird sowieso mehrfach diskriminiert. Und wenn sie auch migrantische Frauen oder anders aussehen, das bedeutet doppelfach diskriminiert. Das ist die erste. Das bedeutet, unsere Aufgaben ist wirklich nicht leicht. Die erste Generation, das ist die schlimmste Situation für die erste Generation wie ich, weil ich bin die erste Generation. Meine Kinder sind die zweite Generation, meine Enkelkinder die dritte Generation. Bei der dritten Generation gibt es das nach. Das ist nicht so schwer, weil schon die Sprache super gesprochen, sie sind hier zur Uni, zu Schulen und. Dann kommt die Problem mit der ersten Generation und auch bei der zweiten Generation, weil die erste Generation beeinflusst die zweite Generation. Noch dazu gibt es die Vorurteile über uns als Frauen aus arabischen Ländern. Man denkt, aha, weil die meistens oder so mehr wiegen mit Kopftücher, aha, das ist eine Art von Unterdrückung. Dann kommt die Geschichte, aha, die Frau ist immer da, zu Hause zu sitzen und Kinder zu geboren. Aber das stimmt alles nicht. Und das kommt, wir wollten in unserem Verein auch das zeigen, dass jede Frau ist frei, selber zu entscheiden. Und wenn die Gegenüber erwartet von uns Frauen, die aus arabischen Ländern kämen, selber zu entscheiden, dann sollten sie auch im Hinterkopf haben, dass sie unsere Entscheidung akzeptieren sollen. Aber dieser Vorwurf, ihr seid in Deutschland, ihr seid frei, aber andererseits, ihr seid frei, wenn das es nur geht um unsere Akzeptanz. Nein, wir sind frei, weil wir frei sind. Und dann wollten wir immer unsere Frauen auch motivieren, empowermen. Sie sollten wirklich selber entscheiden. Nicht, dass jeder für sie selber entscheidet. Nein, sie sollten auch die Sprache sprechen. Ohne Sprache könnte er nicht weiter in Deutschland kommen. Ohne Sprache könnte er auch die gesamte Familie nicht helfen. Ohne Sprache könnte er kein gutes Arbeit finden. Und es gibt auch die Frauen, die selber Psychologen oder Ärzten oder Ingenieuren, die hier auch gekommen. Warum wird das diese Frauen nicht angeguckt? Warum wird immer angeguckt, die Frauen nur zu Hause bleiben? Wenn du in der Krankenhaus gehst, wie viele arabische Frauen dort arbeiten als Ärztin oder in verschiedenen Branche. Es gibt jetzt überall arabische Frauen in Läden, in sogar jetzt bewerben sie sich, sie machen jetzt die Ausbildung für BSAG, damit sie auch Straßenbahnfahrerin sein. Und das wird nicht immer berücksichtigt. Und das Problem ist immer, die Gute sind immer die Ausnahme, aber die Schlechte sind immer die Mehrheit. Nein, das stimmt nicht. Die Gesellschaft ist immer überall, nicht nur in Deutschland. Die Gesellschaft immer guckt und sagt, aha, die Gute ist immer die Ausnahme und die Schlechte ist der Mehrheit. Aber stimmt nicht. Nein, nein, nein. Es gibt so viele super Frauen, die viel in der bremischen Gesellschaft leisten können und wollen, wenn sie die Möglichkeit bekommen können.
Damit ich es richtig verstanden habe, also ihr seht eure Aufgabe so, dass ihr einmal nach innen wirkt, also die Frauen empowert.
Yes.
Aber auch sozusagen in die Gesellschaft rein wirkt, um Vorurteile abzubauen. Eure Arbeit geht in beide Richtungen.
Weil Integration klappt nie von einer Seite. Integration bedeutet geben und nehmen, aber nicht geben nur oder nehmen nur. Und wir Migrantinnen alleine könnten wir nicht die 100% Integrationarbeit allein leisten, das geht nicht. Das muss auch die Gesellschaft uns unterstützen und wir den unterstützen, dann haben wir zusammen was Gutes für unsere Bremen.
Und wie sieht das konkret dann aus? Also was sind Angebote, die ihr macht?
Bevor unsere Angebote, wollte ich dir unsere 5 Ziele in der Verein nennen.
Ja, bitte.
Ja, dann könnt ihr ein bisschen über unseren Verein mitbekommen. Unser erstes Ziel ist Integration. Wir haben 5 Ziele. Erstes Ziel ist Integration und die erste Integration beinhaltet dann die anderen 4 Punkte. Zweite ist Gleichberechtigung. Gleichberechtigung ist nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Frauen und Frauen. Dann kommt Arbeit und Sprache, dann kommt Gesundheit und dann kommt Kinderförderung. Alle diese zusammen macht unseren Verein sehr besonders. Natürlich könnten wir nicht alles sofort schaffen, aber wir geben uns Mühe, langsam unsere Ziele zu erreichen. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, leider.
Ja, konkret sagen kannst, was ihr anbietet.
Ja,
wie erfüllt ihr eure, wollt ihr eure ja. Mission erfüllen?
Ja, wir versuchen immer, gemeine Veranstaltungen zwischen uns und die deutsche Community zu organisieren. Und das klappt super unter die Frauen, weil mit Partys, das ist immer super, mit Frühstück, dann sind wir Multikulti und jeder hat super Stimmung und dann können wir zusammen sprechen ohne Vorurteile, über unsere kulturellen Unterschiede erzählen, aber auch gemeinsam, weil wir entdecken so viele Gemeinsamkeit, weil fast alle Frauen haben was gemeinsam. Nicht nur Deutsche zu Deutsche oder Migrantinnen zu Migrantinnen. Wir auch haben diese Ziel in unserem Verein nicht immer nehmen. Das bedeutet, die Muttersprachler kommen zu uns und sie bringen unsere Frauensprache bei, deutsche Sprache. Aber davor bekommen sie auch kostenlose arabische Kurs, weil wir finden, wir sind nicht immer die Nehmer, sondern wir sind auch die Geber, Geber und Nehmer. Und dann freuen sich viele von den Muttersprachlern, aha, sie bieten unsere Frauen Deutschkurs, aber sie davor die arabische kostenlose Unterricht bekommen. Und das auch privat. Das bedeutet, eine Lehrerin von uns bringt eine Muttersprachlerin die arabische Sprache bei. Dann gibt es natürlich die Sportzeitaktivitäten, dass wir sind in mehrere Projekte mit kooperierten Partnern, zum Beispiel Casa Cultural wo wir dann zusammen Zumba-Kurse angestaltet oder Fahrradfahren lernen, solche Sachen. Machen wir auch Veranstaltungen, das bedeutet, es kommt einer, der professionell über ein Thema weiß und dann zu uns kommt, weil die Frauen haben sich entschieden, über dieses Thema zu erfahren. Dann laden wir auch die Referenten zu uns und dann wird darüber gesprochen. Wir haben auch extra Kurse für die bisschen ältere Damen, weil sie brauchen eine andere Struktur, wenn sie Deutsch lernen, weil dann die Gruppe ist nicht einfach Deutsch, sondern das ist mehr von Freizeitaktivität, gesellschaftliche Zusammenkommen und solche Sachen. Für die Kinder bieten wir fast alles deutsche Unterstützung, deutsche Forderung, Arabischunterricht, Mathematik, Kopfrechnen, Roboterkurs, Freizeitaktivitäten.
Wow.
Ich habe den Kurs Kopfrechnen gesehen, dachte, okay, das ist mein Wunderpunkt, das könnte ich auch gebrauchen. Wieso Kopfrechnen als Kurs? Das finde ich toll.
Weil wenn die Kinder diese Kopfrechnen beherrschen, dann werden sie auch schneller denken. Das bewirkt deren Gehirn, um schneller zu denken.
Und du hast gesagt, ihr versucht gemischte Gruppen zu etablieren. Das ist aber dann nur für arabische Kinder oder kann da alle Kinder hinkommen?
Natürlich alle Kinder. In der Kreativ-Hub haben wir die internationale Stadtbibliothek für Kinder. Das bedeutet, immer am Sonntag dürften alle Eltern zu uns kommen. Und dann sie mit anderen Eltern sitzen und die Kinder zusammensitzen und Bücher lesen. Und das war auch ein Projekt mit der Kooperation mit dem Elternnetzwerk Bremen. Ich bin auch ein Mitglied dort. Mhm. Und das hat sehr gut funktioniert. Dieses Angebot war bis Ende 2022. Aber wenn wir noch Finanzierung bekommen, dann können wir das nochmal anfangen. Das hat immer mit euch. Geld zu tun.
Es hat, am Ende hat das immer mit Geld zu tun. Am Engagement mangelt es eigentlich nicht, oder?
Engagement haben wir so viele Familien und Frauen, die sich sehr gerne einbringen.
Ich habe auch gelesen in einem dieser Artikel über euch, ihr versteht euch auch als Ersatzfamilie.
Yes.
Das musst du mal erklären. Wieso brauchst du überhaupt eine Ersatzfamilie?
Die meistens von den arabischen Ländern haben die große Familienstrukturen. Das bedeutet, es gibt Mama, Schwester, Bruder, Neffe, irgendjemand, der immer Unterstützung anbieten können. Und wenn wir nach Deutschland gekommen sind, das war für uns wirklich, aha, wir sind jetzt alleine. Aha, wir müssen alles hinkriegen. Wenn ich krank bin und ich Kinder habe, wenn mein Mann arbeitet, dann bin ich einfach in Stress gelassen. Und dann ist in unserem Verein als Ersatzfamilie zum Beispiel, wir haben so mehrere WhatsApp-Gruppen, dann schreibt einer in der WhatsApp-Gruppe und sagt, helf mir, ich bin im Krankenhaus. Dann schreibt mehrere Frauen, wo sind ihre Kinder? Wie wir können eure Kinder besorgen? Oder können wir die Kinder zu uns nehmen? Oder eine sagt, mein Kind oder ich habe jetzt Fieber und ich habe kein Schmerzmittel. Ah, wo wohnst du? Wir bringen dir diese Medikament bei. Das ist wirklich eine Art von Ersatzfamilie. Und das macht auch unser Verein sehr beliebt. Weil durch unseren Verein ist so viele Freundschaften entstanden gekommen. Wenn du in Bremen guckst jetzt, wie viele Freundschaft entstanden und du fragst, dann mindestens in jeder Gruppe hat ein oder zwei das hingekriegt durch unseren Verein.
Wow, erfolgreich, würde ich sagen. Hast du noch eine Nachfrage genau zu dem Thema? Weil ich würde super gerne jetzt ein ganz anderes Fass aufmachen.
Nee, ich will nur sagen, dass ich gerade voll Gänsehaut gekriegt habe, weil das ist natürlich, in so einer Gesellschaft wollen wir leben. In einer Gesellschaft, wo es Solidarität gibt, wo es kurze Wege gibt, wo ich erwarten kann, auch Unterstützung zu bekommen und nicht diese Vereinzelung. Insbesondere für Familien ist das wirklich, ist das eine tolle Struktur.
Danke.
Ich bin sehr froh, dass es euch gibt.
Danke. Aber dann kommt die Frage, was macht unser Verein besonders? Mhm. Unser Verein besonders wegen mehrere Sachen. Aber eine, die ich selber sehr gut finde, wir haben in unserem Verein keine Religion und wir haben keine Ethnien, wir haben keine Partei, wir haben nichts. Wir sind einfache Frauen. Das bedeutet, egal, wenn du Christen, Muslime, Atheist, Juden, irgendwas, Buddhismus, ihr seid herzlich willkommen. Wenn ihr mit einer Sache verstehen können und die andere nicht, zum Beispiel in Länderpolitiker, ja, ihr seid damit dieser Präsident einverstanden oder nicht. Trotzdem, ihr seid in unserem Verein herzlich willkommen. Warum? Weil in unserem Verein gibt es keine Politik und keine Religion. Weil die beiden machen von unserer Hinsicht unser Zusammenhalt kaputt. Weil wenn jeder vor seiner Meinung steht, dann haben wir nicht mehr gemeinsam, sondern gegeneinander. wir sind alle Frauen. Bei uns kommt auch Turkmanen, bei uns auch kommt ein bisschen zwei, drei, die aus dem Iran kommen, weil sie in der Grenze von den arabischen Ländern sind. Und wir sind alle und für alle da sein. Auch wenn sie nicht Ausländer, auch wenn sie Deutsche sind. Es gibt auch ein paar deutsche Frauen, die zu uns kommen, nicht weil sie Hilfe brauchen, sondern sie haben Zeit und sie wollen ihre Zeit investieren, damit sie einfach nicht langweilen. Das ist auch eine Art von Unterstützung. Das bedeutet, wir unterstützen alle Frauen. Was macht auch unser Verein besonders? Wenn eine Frau zu uns kommt und sagt, ich habe diese Idee, dann sagen wir, super, wir setzen uns zusammen, wir gucken, wie wir es ermöglichen können, diese Idee in der Realität umzusetzen. Das bedeutet auch in unserem Verein, wir entwickeln keine Projekte, die uns passt, sondern wir entwickeln immer Projekte, die Frauen passt.
Also in der Vorbereitung zu unserem Treffen habe ich mich dann viel mit den Themen, die ihr behandelt, ein bisschen, oder nicht viel, aber ein bisschen auseinandergesetzt und plötzlich gemerkt, oh Gott, in meinem Kopf wird, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, musste ich erstmal Arabisch und Muslimisch auseinanderbekommen. Habe mich kurz geschämt dafür, habe dann gesagt, nee, vielleicht mache ich das einfach zum Thema. Ich nehme mal an, dass es auch sehr, sehr, sehr vielen anderen so geht, dass das gleichgeschaltet ist. Ist dir das schon häufig begegnet, dass das einfach zusammengewürfelt wird?
Ja, das ist mir ja häufig begegnet, aber ich wollte dir was sagen. Zuerst, wir sind 25 Länder, die unter die arabischen Länder heißen. 25 Länder, das bedeutet, es gibt keine arabische Kultur, keine arabische Religion, keine arabische Gedanken, das einfach wird so weitergegeben, aber das stimmt nicht. Man verbindet immer arabische Land mit muslimischen Leuten, weil mehr wiegen sind Muslime. Ja, aber welche Muslime? Was machen sie Muslime in jedes Land, in jedes Familie? Das ist auch anders. Es gibt natürlich die großen Vorschriften von dem Islam, aber darunter gibt es so viele Sachen. Und dann kommt die Frage, aha, ihr seid jetzt Araber, das bedeutet, ihr seid Muslime. Und dann kommt Muslime, Kopftücher, Frauen zu Hause unterdrückt. Ja, ich kann diese Gedanken nicht von dir gegenüber Kopf wegnehmen. Aber wenn sie so denken, dann, das tut mir leid vor denen. Und wenn sie mehr wissen, dann können sie sehr herzlich zu unserem Verein kommen. Dann könnten wir stundenlang darüber diskutieren, weil in unserem Verein gibt es keine Religion. Wir sagen nicht, wir Muslime, wir sind Juden, wir sind Christen, wir sind Atheisten. Nein, wir sagen, wir sind Frauen. Und wir sind ganz normale Frauen, die ganz normale ihre Leben führen. Und wir haben das Recht, uns selber zu entscheiden. Und niemanden darf uns das Recht nehmen, für uns zu entscheiden. Aber wir sind kein muslimischer Verein. Sonst hätten wir nennen islamischer Verein, bla 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 bla. Und wir sind kein parteiisch abhängig, weil wir gehören nicht zu einer Partei, die in Bremen regiert. Wir gehören auch zu keiner politischen Gruppe in ein Land und wir sind auch kein ausländischer Verein. Wir sind ein deutscher Verein in der deutschen Vereinregistrierung eingetragen. Habe ich das jetzt beantwortet?
Oh ja, oh ja. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass dieses Problem, was ich hatte, sehr viele Leute haben dieses Vorurteil, diesen Knoten im Kopf. Deiner Meinung nach, was hat das oder was bedeutet das für Integrationschancen bei Menschen? Welchen Einfluss hat das darauf?
Zuerst, du musst immer in deinem Kopf behalten. Wenn du eine Sache nicht weißt, dann hast du davon Angst. Wenn jemand uns nicht kennt, dann sagt, aha, stimmt, Theorien. Damit wir unsere Integrationsarbeit erleichtern, es sollte immer Begegnungsmöglichkeit geben, in einen freien Raum, ohne Vorurteile, einfach freundlich miteinander umgehen. Wenn so Vorurteile gibt es, über die arabische Frauen, über die Migranten, über irgendeine Gruppe, dann natürlich verhindert das die Integrationarbeit, weil Integration bedeutet, ich leiste meinen Teil, der Gegenüber leistet seinen Teil, dann kommen wir zusammen in der Mitte. Weil ich könnte nie 100% richtig sein oder auch die Gegenüber 130% sein. Ich könnte auch nicht mehr 100% geben und der Gegenüber gibt sich nicht. Das bedeutet immer geben und nehmen und der in der Mitte uns finden. Und es gibt noch eine Sache, wenn wir über Integration sprechen, das ist nicht Integration, das ist Freiheit und Gerechtigkeit für alle Leute, die in Bremen sind. Weil du hörst auch integrieren von behinderten Menschen. Ja? Integrieren von psychisch kranken Menschen, Integrieren von lange Arbeit suchenden Menschen. Das bedeutet, Integration ist nicht nur Integration für die Migrantinnen, sie werden auch diesen Begriff immer einschränken, sondern Integration bedeutet, jede Gruppe, die wir unterstützen, um ihr Ziel in der Gesellschaft zu erleichtern. Und das bedeutet, wenn wir über Integration sprechen, sprechen wir nicht über Migranten, sondern sprechen wir über die Gesellschaft. Mhm. Freiheit vor Gesellschaft, Gleichberechtigung vor Gesellschaft, dann hat jeder von uns sein bestes Leben.
Ich gucke da auf diese Popcorn-Tüte. Ich weiß nicht, wenn du jetzt noch mal fragst, aber ich könnte mir auch vorstellen, so eine Frage.
Du bist meine Seelenverwandte. Ich glaube, es ist Zeit für die Tüte, würde ich sagen. Migrant Diaries. Die Frage aus der Tüte. Also, liebe Rania, also wir haben hier eine Tüte, eine Popcorn-Tüte. Dort ist bis jetzt erst eine Frage rausgezogen worden. Aha. Von unserem ersten Gast. Und du darfst dir jetzt auch eine rausziehen, okay, aufmachen und vorlesen, um sie dann, wenn du magst, zu beantworten.
Wenn du könntest, was würdest du abschaffen? Rassismus!
Yay! Yeah.
Ich hatte mir etwas mehr erhofft. Aber du machst es dir schön einfach und sehr effektiv, finde ich ganz gut.
Ja, ich weiß nicht, ob das einfach ist, aber es würde auf jeden Fall viel ändern.
Yes.
Würde auch schwanken vielleicht zwischen Patriarchat und Rassismus.
Ja. Also ich glaube, die Antwort auf die Frage ist einfach, das umzusetzen, ist richtig, richtig schwer. Du leistest ja schon einen großen Anteil daran. Also du arbeitest zumindest schon dran und hast viel Engagement da reingesteckt, Integration zu fördern und diesen Verein gegründet, und auch in vielen anderen Bereichen bist du aktiv. Ich habe mich da gefragt, bist du nicht eigentlich auch eine Kandidatin für ein politisches Amt? Also vielleicht noch mal einen Schritt weiter. Ist es vielleicht irgendwann soweit?
Zuerst, ich bin nicht alleine, noch mal das zu betonen. Ich habe unsere Frauenkerngruppe, die ich ohne denen nichts weiterkommen könnte, weil ich möchte denen bedanken. Ich liebe euch, ich liebe euch. Was ihr das sucht, ich liebe die wirklich. Ohne euch könnte ich nicht weiterkommen. Wegen dieser politischen Geschichte. Wenn ich irgendwas Gutes für Bremen und für die Leute tun, ja, aber ich mag auch nicht diese Migrantinnen präsentiert, diese Migrantinnengruppe, weil wir sind nicht hier in Parteien oder wir sind nicht hier in kleine Gruppe, wir sind in Bremen. Wir sind alle Bremerinnen und Bremer. Ich möchte nicht angeguckt, dass ich, aha, die Rania, die für die Frauen arabische Rechte kämpfen. Nein, ich bin die Rania, die für Gleichberechtigung für alle Menschen in Bremen da. Ich bin Rania, die in Frieden in Bremen leben möchte. Ich bin Rania, die bessere Zukunft für unsere Kinder anbieten möchte. Aber einfach dahin zu gehen und mich einfach so zu zeigen. Wir nehmen Rania, weil sie ein Teil von migrantischer Organisation, und das bedeutet, wir mögen die Migrantinnen. So was mache ich nicht.
Mhm. Ja. Du möchtest nicht sozusagen als Role Model dienen. Aber meinst du nicht, dass du auch dann nochmal auf einer anderen Ebene etwas bewegen könntest und dass es das vielleicht auch braucht?
Das Problem, ich darf nicht alles jetzt erzählen.
Okay.
Weißt du, aber ich finde Politik ist super, aber ich finde Politik bedeutet nicht für eine bestimmte Gruppe irgendwas zu tun, sondern für die Gesamtbevölkerung in Bremen. Bremen kommt zuerst, nicht die Gruppe, die in Bremen wohnen. Das ist meiner Meinung nach.
Und es ist ja vielleicht auch so, dass nicht alles, also Rania macht ja schon sehr viel, dass vielleicht auch nicht alles immer eine Person machen muss.
Stimmt.
Ganz zu Anfang hast du, hilf mir noch mal, du hast gesagt, du bist bremische Ägypterin.
Nein, ich bin Ägypterin aus Bremen.
Ägypterin aus Bremen. Da klingt so für mich so ein bisschen Lokalpatriotismus sogar raus. Ich gebe die Frage mal an euch beide. Kennst du sowas für dich, Lokalpatriotismus? Ich bin Bremerin. Ist dir das ein Gefühl, das du kennst?
Weißt du, ich denke jetzt nach. Aber ich liebe Bremen einfach. Weißt du, wenn ich zum Beispiel anders Bundesland gehe, dann fühle ich mich einfach fremd. Hier in Bremen fühle ich mich wohl. Ich kenne die Straßen, ich kenne die Leute, ich kenne, wie die Leute ticken. Die Leute hier sind ganz freundlich. Sie lächeln. In Bremen sind wir liberaler. Und die Regierung hier auch. Auch wenn es gibt so viele Sachen gegen die Regierung. Aber sie machen wirklich viel für die Migrantinnen. Das weiß ich ganz genau, weil ich bin drinne. Sie machen auch viele Sachen vor, wenn ich Migrantinnen meinte, natürlich mit allen Unterschieden, weißt du, Flüchtlingen, Migrantinnen und. Sie machen auch viele vor die anderen Gruppen, vor die behinderte Gruppe. Unsere behinderte Beauftragte ist super, was er von Arbeit leistet. Die Frauenbeauftragte und einfach Bremen ist toll. Ich liebe Bremen und deswegen mache ich immer alles, was ich kann, damit Bremen liberal bleiben. Weil wenn wir wirklich uns nicht bewegen, dann geht Bremen kaputt. Warum? Weil gibt es so viele Gegenstimmen sozusagen. Ja? Und dann können wir nicht weitergehen. Meine Kinder sind hier. Meine Enkelkinder werden hier sein. Das bedeutet, das ist nicht nur für mich, sondern für meine Zukunftsgeneration.
Areta, ich habe ja die Frage gestellt an Rania gerade, Lokalpatriotismus, ob sie sowas kennt, wie würdest du das einschätzen? Also ich würde ein deutliches Ja sagen,
Fall. Und das ganz ohne, oder magst du Fußball auch? Ich wollte gerade sagen, ganz ohne Fußballfan,
weißt du,
sein.
Ich bin Werder.
Okay, alles klar. Doch, dieses Element haben wir auch mit drin, das ist ja sehr
stark. Mein Kleiner, mein jüngster Sohn, ist so verrückt. Werder.
Ich wohne ja in der Nähe vom Werder, vom Weserstadion und ich interessiere mich null für Fußball. Aber ich habe wirklich Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich die Fans singen höre, wenn die das Werder-Lied singen. Dann bin ich so, ich bin jetzt total gerührt. Aber der Sport an sich interessiert mich jetzt nicht.
Es gibt einen Song von Zollhaus Boy. Boys, ja? Ja. Es gibt einen Song, dass ein Junge hat ein Werder Bremen T-Shirt angezogen und dadurch hat er gesehen, dass alle Leute ihn anlächeln. Und das war am Ende hat er das hinbekommen, das ist wegen der Werder Bremen T-Shirt. Das ist so, was macht Werder Bremen hier in unserer Stadt?
Ich habe mal ein Interview mit jemandem geführt, der aus Brandenburg kam und dort auch wieder lebt und eine Zeit lang hier in Bremen war, häufiger zu Besuch. Und wir haben auch über sowas wie Lokalpatriotismus gesprochen und er sagte, also naja, Werder Bremen, das prägt die Stadt so doll.
Ja.
Und also wenn man Werder Bremen nicht mag, so unsympathisch, dann da gibt es nur zwei Varianten. Man ist ein schlechter Mensch oder man ist Hamburger. Und das fand ich sehr gut. Also was er sagen wollte, war, dass es so positiv besetzt, ja. Selbst wenn man kein Fußballfan ist. Aber Rita, lass mich schon wieder über Fußball. Wir haben letztes Mal sehr viel über Fußball geredet.
Ich habe das Thema jetzt auch noch aufgebracht.
Ja,
aber genau. Ja, Bremen ohne Fußball ist halt
ohne
auch Stadtmusik nicht so
richtig denkbar. Ohne Roland.
Areta, was möchten wir Rania noch fragen?
Es gab doch auch die Frage, die wir dir gestellt haben, ob es ein Musikstück gibt, was
yes.
dir bedeutet. Und das würde ich gerne wissen und ich hätte auch gerne die Geschichte dazu gehört.
Migrant Diaries.
Musikbonbon.
Als ich geheiratet habe, dann wir sind immer auf Stage und dann gibt es diese Slow-Tanz. Slow, ja? Mhm. Und dann gab es einen Song, den ich gewählt habe, damit wir zusammen tanzen. Und bis jetzt, wenn ich diese Songs höre, ich habe diese Gefühle. Ich bin jetzt wieder in meiner Hochzeit und diese Liebegefühle. Weißt du, diese romantische Momente? Und es gibt einen anderen, es gab damals 2011 die Geschichte in Ägypten gegen die Regierung und. Und dann gibt es einen Sänger, er hat einen Song gesungen, die mich immer inspiriert. Und noch dazu, wenn wir ein Frauenparty oder unter Frauen oder irgendwo sind, dann wissen sie ganz genau, um Hallo Rania zu sagen, dann spielen sie diese Songs an. Mhm. Und das jetzt irgendwie, ich bin durch diese Songs schon bekannter geworden, aber Rania, Bushrit Khair. Rania, Bushrit Khair. Das heißt Bushrit Khair.
Yeah.
Und die beiden finde ich so total Songs.
Wir haben extra eine Playlist angelegt bei einem der bekannten Anbieter. Und dort, da dürfen unsere Gäste immer ein oder zwei Songs, wenn sie sich nicht entscheiden können, ablegen.
Aha.
Und genau, den musst du uns dann auf jeden Fall nochmal geben, damit vielleicht auch die Menschen da draußen einen Teil dieses Gefühls von dir teilen können. Etwas von dem Sonnenschein, den du hier ausstrahlst, abgreifen können. Das war Migrant Diaries heute mit Rania Enan vom Arabischen Frauenbund. Sie hat sich den Fragen gestellt von Aretha und von mir. Vielen Dank an euch beide. Schön war es mit euch. Wir haben viel gelächelt und auch ein bisschen gelacht. Das war toll. Infos zum Frauenbund und weitere Geschichten über das Ankommen in Bremen gibt es in den anderen Folgen dieses Podcasts oder auf der Seite welcometobremen.de. Ich bin Daniel und ich sage Tschüss.
Tschüss, vielen Dank. Thank you.